Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Ist okay. Ich lasse euch ja in Ruhe. Für norddeutsche Verhältnisse war das okay, würde ich sagen. Oh, hier, Jürgen wirft schon ein Kindergeschenk in die Reihen hier. Okay, einmal kurz aufbewahren und nachher den Kids geben. Ich weiß gar nicht, musst du nachher aber selber mal sehen, für wen genau. Okay, vielen Dank. Ich möchte mit einer Frage beginnen heute Morgen. Und zwar, was ist das Erste, was Jesus gemacht hat oder gesagt hat, nachdem er auferstanden war? Was ist das Erste, was Jesus gemacht hat oder gesagt hat, nachdem er auferstanden war? Ich habe mal von einer christlichen Konferenz gehört, also von einer großen, von so einer Tagung, ja, mit tausenden Leuten, jung und alt im Publikum, und der Referent ist da vorne, spricht über das Thema, über Ostern. Und dann beginnt er mit dieser Frage: Was ist das Erste, was Jesus gemacht oder gesagt hat, nachdem er auferstanden war? Und die Leute grübeln, oh, welche Bibelstelle meint er da jetzt? Irgendwann meldet sich, geht eine Hand hoch, ein kleiner 8-jähriger Junge meldet sich. Und er, der Referent, guckt in die Menge und sieht das da hinten und sagt zu ihm: Du weißt, was Jesus gemacht, gesagt hat, nachdem er auferstanden war? Na, der Junge nickt. Dann sagt der Referent: Ja, dann sag mal. Dann steht der Junge auf und sagt: Tada! Fand ich irgendwie ganz, ganz charmant, mal mit Kinderaugen sehen. Jesus lebt. Das ist die Osterbotschaft. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Vielen Dank fürs Vorlesen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das ist das, was die Frauen am Grab erleben, was sie gesagt bekommen. Und egal welche Ostergeschichte, es gibt ja mehrere, egal welche Ostergeschichte man nimmt, diese Nachricht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, löst bei den Beteiligten, denen, die das miterleben, ja, immer auch eine gewisse Panik aus, muss man sagen. Ja, also eine völlige Überforderung, ein Erschrecken, also große Augen. Was? Er ist auferstanden. Was mache ich jetzt? Was ist jetzt dran? Was muss ich tun? Ich laufe erstmal zu den Jüngern und erzähle ihnen davon. Ja, also, oder an anderer Stelle, denk mal an Petrus, als der den Auferstandenen am Strand sieht. Petrus ist da im Boot und dann sieht er, wow, wieder große Augen und ab ins Wasser und wie ein Wild an Land paddeln zu diesem Auferstandenen hin. Oder bei Matthäus heißt es, als die Jünger den Auferstandenen sahen, fielen sie nieder. Ja? So, das heißt, die Nachricht, das Erlebnis, dass Jesus auferstanden ist, ist so überwältigend, so unfassbar, so überraschend, dass die Jünger und Jüngerinnen damit völlig überfordert waren. Also sie wussten in dem Moment gar nicht, wohin mit sich. Was mache ich jetzt? Wow. So, das hätten sie sich beim besten Willen nicht vorstellen können, dass das passiert. Eine völlige Wende, eine völlige Überraschung. Könnt ihr euch in diese Leute hineinversetzen? So? Könnt ihr dieses Überraschtsein nachvollziehen? Einige nicken. Das ist gut, das können wir nachvollziehen. Meine These, die über dieser Predigt steht, lautet: Die Auferstehung ist weniger überraschend, als wir denken. Mit der These hättet ihr jetzt nicht gerechnet, vermutlich, ne? Die Auferstehung ist weniger überraschend, als wir denken. Also emotional, völlig klar, aus der Sicht eines Augenzeugen können wir dieses Überraschtsein natürlich nachvollziehen. Ich glaube, das wäre uns nicht anders gegangen. Aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, und das tut man häufig gar nicht, dann kann einen diese Auferstehung, diese Auferweckung gar nicht überraschen. Auferweckung ist das bessere Wort, das passendere Wort eigentlich. Jesus wurde auferweckt von Gott. Ja, also das hat er nicht selber gemacht, er ist nicht selber auferstanden, nicht selber aufgestanden und hat gesagt, boah, das reicht jetzt auch, ich habe jetzt mal wieder Lust. Oder auch nicht sagen wir mal, das es wird von anderen oder hier und da lese ich das mal so, die Liebe in ihm, die hat ihn wieder auferstehen lassen. Nee, das ist alles ZDF, hier Rosamunde Pilcher, schöne Welt, ja, Liebe. Nee, der Vater hat ihn aufgeweckt, Gott hat ihn auferweckt. Klammer zu, ja. Ihr dürft aber gerne weiterhin Auferstehung sagen, aber wenn ihr das damit meint. Also, wenn man genauer drüber nachdenkt, kann einen diese Auferweckung gar nicht so überraschen. Wenn man mal nicht nur den Tag und den Moment in den Blick nimmt, sondern das große Ganze sieht, ja, dann ist die Überraschung gar nicht mehr so groß. Mir ist im Vorfeld gar kein Moment oder kein Augenblick in meinem Leben dazu eingefallen, aber vielleicht kennt ihr das, wenn man überrascht ist oder überrascht wird und ein bisschen später, sagen wir mal eine Stunde später oder sowas, denkt man selber, ich weiß gar nicht, warum ich da so überrascht war. Also eigentlich konnte ich damit rechnen, dass das kommt. Weiß ich, vielleicht ist es beim Heiratsantrag so. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht wird es da auch die ein oder andere geben, die sagt, oh, schön, aber eine Stunde später, wenn man drüber nachdenkt, ja, wurde auch langsam Zeit, dass er oder so. Also, so war das bei mir nicht, aber okay. Also, warum ist die Auferweckung gar nicht so eine große Überraschung? Dieser Frage wollen wir mal nachgehen. Wir gucken mal in die Bibel, und zwar in das Alte Testament. Und wenn man das Alte Testament liest, dann stößt man immer wieder auf Stellen, auf Zusagen, auf Verheißungen, auf Versprechen, von denen man instinktiv erstmal sagen würde, das geht nicht. Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen, bitteschön? Ja? Ich gebe mal drei kleine Beispiele. Im zweiten Samuel-Buch, ja, altes Buch, Kapitel 7, finden wir die sogenannte Nathan-Weissagung. Weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Zweite Samuel, Samuel-Buch wurde um 1000 vor Christus verfasst. Ja? So, und in dieser Nathan-Weissagung lässt Gott durch den Propheten Nathan ankündigen, irgendwann wird ein König kommen aus dem Geschlecht Davids, aus der Erblinie Davids, von König David, ja, der auf dem Thron sitzt, so weit, so gut, ja, aber dann, der über die ganze Welt herrschen wird, okay, krasser Anspruch, und dann, der auf ewig regieren wird. Und hiermit, mit diesem ewig, ist tatsächlich ewig gemeint. So, das muss man sich mal für einen Moment lang zu Gemüte führen. Diese Stelle, irgendwann wird ein König aus dem Stamm Davids kommen, der über die ganze Welt auf ewig regieren wird. Das ist mal eine Ansage, oder? Das ist mal eine Ansage. So, und schon wenn man nur diese Stelle mal liest, dann wird man sagen müssen, lieber Gott, okay, wenn diese Verheißung, die du da sagst, wenn diese Verheißung tatsächlich wahr werden soll, wenn das wahr werden soll, was hier gesagt ist, was du hier ankündigst, dann müsste etwas völlig Unglaubliches, Unerwartetes passieren. Es müsste etwas passieren, was so noch nie da gewesen ist. Ja, nämlich etwas, was über Zeit und Raum hinausgeht. Was die Grenze zwischen dieser Welt und der Ewigkeit sprengt. Die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits sprengt. Die Grenze zwischen dem Vergänglichen und dem Unvergänglichen sprengt. Ja, es müsste buchstäblich jemand kommen, der in dieser Welt beginnt, also in dieser Welt, ganz real, anfassbar, ganz konkret, ja, den Thron Davids hat es ja tatsächlich gegeben, das ist keine Fantasie oder so, sondern der muss hier in dieser Welt anfangen, konkret, anfassbar, menschlich, ein Nachfolger Davids, ja. Es müsste einer kommen, der in dieser Welt beginnt, auf dieser Welt lebt, ja, und der dann die Grenze zur Ewigkeit überwindet, so, der aus dem Sterblichen irgendwie ins Unsterbliche kommt. Wie soll der sonst auf ewig regieren können? So, ja. Wenn diese Verheißung eintreffen soll. Habt ihr das einigermaßen nochmal zusammengefasst? Vom Tod, ja, die absolute Grenze für alles, was wir kennen, für alles, was auf dieser Welt irgendwie anfängt zu leben. Vom Tod wird er sich nicht aufhalten lassen dürfen. Er wird diese Hürde Tod nehmen müssen, sonst kann diese Verheißung nicht erfüllt werden. So, es muss jemand kommen, der über die Zeit geht. Ist erstmal logisch soweit, oder? Wenn diese Verheißung eintreffen soll. Andere Stelle im Buch Daniel, im 6. Jahrhundert vor Christus, auch viele Jahrhunderte bevor Jesus überhaupt auf der Welt war, eine andere Verheißung. Da wird angekündigt, dass irgendwann einer aus der Ewigkeit kommt. Der Menschensohn wird da gesagt, so heißt es da, ja? Auf diesen Titel bezieht Jesus sich auch immer wieder. Der auf ewig regiert, als Richter, als Herr. Ja, wenn das eintreffen soll, dann muss das einer sein, der vom Tod nicht begrenzt wird, der vom Tod der vor dem Tod nicht kapituliert, sondern er muss logischerweise stärker sein als der Tod. In Jesaja 53, ganz bekanntes Kapitel, noch eine andere Verheißung, 7. Jahrhundert vor Christus, ewig alt, ja? Das kennen einige von euch, das ist das sogenannte Gottesknechtslied. Die Rede vom sogenannten Gottesknecht. Habt ihr das mal gehört? Ja, einige von euch wahrscheinlich schon, ne? In dieser Rede wird angekündigt, also von diesem Gottesknecht wird gesagt, ich lese das mal ganz kurz, die Verse kennen wir, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Klingelt bei vielen was, glaube ich, ne, wenn man diese Worte hört. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Heilung beginnt. Wer Karfreitag hier war, ja, davon habe ich Karfreitag gesprochen. Jesus stirbt am Kreuz und nimmt uns mit hinein in seinen Tod. Unser altes Ich stirbt, unser verkrümmtes Ich stirbt. Hört euch die Predigt gerne nochmal an. Worauf ich hinaus will, das hier aus Jesaja sind ganz bekannte Karfreitagsverse. Die werden heute an diesem Tag in vielen Kirchen vorgelesen. Das darf ich mich selber nicht verheddern hier. Ein Karfreitagsvers, ja, 700 Jahre bevor diese Kreuzung überhaupt passiert. So, an dieser Stelle, bei diesem Kapitel, hören wir ganz oft auf zu lesen. Das sind die sind fett gedruckt, ja, und dann hört man ganz oft auf zu lesen. Dieses Kapitel geht aber noch weiter. Dieses Kapitel hat auch eine Osterperspektive. Am Ende des Kapitels heißt es nämlich, Vers 10, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen hingab, ja, das ist Karfreitag, wird er wieder zum Leben erweckt und er wird Nachkommen, Nachfolger haben. Ja, durch ihn wird der Herr das Werk vollenden, woran er Freude hat, heißt es da. Also eine Verheißung mit Osterperspektive. Mal drei kleine Stellen aus dem Alten Testament. Ich könnte jetzt noch viele weitere anführen, so, aber wenn man die mal nebeneinander hält, diese Verheißung, ja, dann muss man unter dem Strich sagen, boah, da muss aber jetzt auch schon was kommen. Also da muss ganz schön was passieren jetzt, wenn diese Verheißungen irgendwie eintreffen sollen, wenn die wahr werden sollen. Ja, also wer solche Versprechen in den Raum stellt, es wird einer da sein, der wird aus der Ewigkeit kommen, ein Nachfolger Davids, er wird die Grenze zur Ewigkeit, zur Unsterblichkeit überwinden. Ja, der Tod wird ihm nichts anhaben dürfen und er wird in Ewigkeit regieren. Wer solche Versprechen in den Raum stellt, der muss, so würden wir das heute sagen, der muss aber jetzt auch liefern. So. Der muss jetzt auch was zeigen. So. Der muss liefern. Also Versprechen kann man ja viel heutzutage. Ja, Versprechen werden Tausende aufgestellt, jeden Tag. Aber ob man das auch erfüllen kann und erfüllt und einhält, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Also, es muss jetzt auch was kommen. So. Und was noch dazu kommt, das wird ja nicht nur Jahrhunderte vorher über diesen Messias, über diese nebulöse Figur gesagt. Man weiß ja noch nicht gar nicht, wer das ist. So, es wird nicht nur über den Messias gesagt, sondern Jesus ist der sich einfach hinstellt und sagt, ja, genau, der bin ich. Der bin ich. So, von dem, der da schon seit Jahrhunderten angekündigt ist, der bin ich. Alle Scheinwerfer auf mich, hat Jesus gesagt. Da ging es Karfreitag auch drum. Er hat nicht gesagt, oh, es geht gar nicht um mich, es geht um den Weg, den ich euch zeige, oder es geht um Gott, um die Herrlichkeit, um die Ewigkeit. Nein, Jesus hat gesagt, it's me, es geht um mich, alle Scheinwerfer auf mich. Ich bin der, dem diese Welt seit Jahrhunderten verheißen ist. Ich bin der Messias, auf den ihr wartet und der vom Tod auferweckt werden wird und in Ewigkeit da sein wird. Und deswegen sage ich euch, die Sätze kennen einige von euch, ich lebe und ihr sollt auch leben. Hat er schon seinen Jüngern gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Oder an anderer Stelle, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Okay. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben und so weiter. So, und ich frage mal so, was für einen Sinn, was für eine Bedeutung könnten denn schon solche Worte haben, solche Aussagen haben, wenn sie nur von jemandem gesprochen werden würden, der ganz normal geboren wird, ganz normal einen Beruf erlernt, wie du und ich, oder ganz normal lebt und irgendwann auch stirbt, wie du und ich. Was für eine Bedeutung könnten diese Worte von so jemandem haben? Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja, von einem normalen Menschen. Antwort ist völlig klar, gar keine. Gar keine. Von einem normalen Menschen können die keine bedeuten. Das wäre völliger Quatsch, wenn ein Mensch das einfach so sagt. Ja, und über diesen Jesus würden am Ende alle sagen, so, ist ja ein ganz netter gewesen, hat richtig was drauf gehabt, aber der ist manchmal auch echt übers Ziel hinausgeschossen, ne? Also der hat ja manchmal Sachen behauptet. Also stellen wir so eine Beerdigungsszene, so eine Kaffeetafel nach der Beerdigung Jesu vor, wo die dann so ein bisschen so Freunde da versammelt sind und die dann sagen, wisst ihr noch, wie der sich mal hier vor ein paar Jahren auf so eine Erhöhung, auf so einen Stein gestellt hat und die Arme gehoben hat und zu uns allen gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Was ein Quatsch, ne? Also was ein Quatsch. So ähnlich würde man vermutlich über Jesus reden. Was möchte ich damit sagen? Wer solche Sätze als normaler Mensch sagt, der hat auf gut Deutsch auch schön einen an der Waffel, würde man heute sagen, oder? Anders kann man das eigentlich nicht sagen. Wer sowas sagt. So, wir haben die Verheißungen seit Jahrhunderten, von denen man sagt, da muss jetzt aber auch was kommen. Dann haben wir diese krassen Sätze von Jesus selbst, ja, wovon man sagen könnte, boah, die sind auch gnadenlos gescheitert. An Karfreitag, er stirbt, seine Sätze sterben mit ihm, das war alles Quatsch. Und man fragt sich nach Karfreitag, ja, und jetzt? So, die Jünger fragen sich, ja, hallo, und jetzt? Was ist denn jetzt? Haben wir uns versehen? So? Also haben wir uns die ganze Zeit getäuscht in diesem Jesus? Wir waren doch jeden Tag mit ihm unterwegs und zusammen. Haben wir uns versehen? War das alles nur heiße Luft? So, also tolle Sprüche, Kalendersprüche, die überhaupt keine Substanz haben? War das alles nur heiße Luft? Und das Warten auf den Richtigen, seit Jahrhunderten angekündigt, das geht jetzt weiter und noch weiter und wieder ein paar Jahrhunderte? Oder was? Und dann kommt der Ostermorgen. Es ist windstill. Das Dorf schläft noch. Es ist noch kühl. Der Tau liegt noch auf den Blättern. Die Luft ist klar. Die Luft ist rein. Du hörst ein paar Vögel zwitschern. Und in der Nähe ein Bach, der plätschert. Du gehst zum Grab. Dein Freund ist jetzt tot. Und ehrlich gesagt, deine Hoffnung auch, dass das mehr sein könnte. Deine Beine sind schwer. Du gehst lethargisch. Dein Blick ist gesenkt. Du bist gedankenversunken. Und plötzlich bist du beim Grab. Du guckst hoch zum Grab und hältst für einen Moment inne. Und dir verschlägt es glatt den Atem. Es ist leer. Es ist leer. Es ist leer. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Er hat es. Hat er es getan? Hat er es? Er hat es getan. Er hat es tatsächlich getan. Gott hat seine Verheißungen wahrgemacht. Jahrhunderte alt, Jahrtausende alt, hat er seine Verheißung tatsächlich hier und heute wahrgemacht. Gott hat seine Verheißung wahrgemacht. Das gibt es nicht. Das gibt es doch nicht. Er hat seine Verheißung erfüllt. Krass. Okay, das ist krass. Der Tod konnte ihm nichts anhaben. Das Grab ist leer. Dieser Jesus, oh Mann, der ist es also. Und ich habe ihn gekannt. Oh, okay. Er ist es also, der Verheißene. Der, der die Grenze zwischen dieser Welt und der Ewigkeit sprengt. Oh Mann, der in dieser Welt begann, ja, er begann in dieser Welt. Ich habe ihn ja gesehen, ich habe mit ihm gesprochen. Ja, er hat in dieser Welt begonnen. Das ist der, der in dieser Welt begann und von nun an bis in Ewigkeit regiert. Oh Mann, und was hat er noch selber gesagt? Was hat er alles noch selber gesagt? Es ist alles wahr, was dieser Jesus gesagt hat. Jedes Wort. Es war nichts übertrieben. Es war nichts verrückt. Es war nichts ausgedacht. Es waren keine leeren Versprechungen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Oh Mann, das ist wahr. Wisst ihr, die Auferstehung Jesu ist überwältigend, grenzensprengend, ganz bestimmt. Aber theologisch ist sie keine große Überraschung. Sie ist keine große Überraschung. Oder hättet ihr tatsächlich gedacht, Gott stellt ein Versprechen auf, das er nicht einhält? Gott hält in Jesus sein Versprechen, seine Verheißungen, seine Zusagen. Und jetzt kommen wir mal zu einer Zusage, die Gott zu mir, zu jedem, zu mir, zu dir persönlich sagt, nämlich, wenn du an diesen auferstandenen Jesus glaubst, mit ihm verbunden bist, dann wirst du nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Du wirst leiblich sterben, ja, da müssen wir alle durch, völlig klar. Aber du wirst auferstehen zu neuem Leben. Und falls noch Zweifel im Raum sind, so wie Gott seine alten Verheißungen wahrgemacht hat, in Jesus wahrgemacht hat, wird er auch zu diesem Versprechen stehen und es wahrmachen. Wetten das? Wetten das? Jesus sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Das ist nicht nur sein Kalenderspruch. Das ist nicht nur sein Wunsch für dich. Und nicht nur seine Idee, das ist sein Versprechen. Ich lebe und du sollst auch leben. Wie auch immer dein Leben weitergeht, wie lange du auch immer leben wirst, was dir auch immer passieren wird, dieses Versprechen, sagt Jesus, werde ich erfüllen. Ich lebe und du sollst auch leben. Du sollst leben. Das ist das Versprechen. Und jetzt Vorsicht vor der falschen Vorstellung, dass dieses Leben erst nach dem Tod beginnt. Hier lebe ich auf dieser Welt und irgendwann beginnt das ewige Leben. Falsch. Falsch gedacht. Wer vorgestern hier war, der hat diesen Vers, da haben wir diesen Vers in den Blick genommen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Jetzt schon. Er ist eine neue Schöpfung, muss man hier sagen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jetzt schließt sich der Kreis von vorgestern. Ja? Das ewige Leben beginnt in dem Moment, wo du dich, wisst ihr noch, Karfreitag, nicht mehr um dich selber drehst, sondern um den, der für dich gestorben und auferstanden ist. So. Das ist das neue Leben. Man könnte sagen, du siehst aus wie vorher. Andere werden auch gar keinen anderen in dir sehen, in dir wahrnehmen können, zunächst zumindest. Aber in Wirklichkeit bist du schon eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Da muss man sich erstmal manchmal selber wieder dran erinnern, ne? Stimmt ja, ich bin ja jemand ganz anders geworden. Ich bin ja gar nicht mehr der Alte. Oh Mann, ja. In den Augen Gottes bist du schon ein anderer. In den Augen Gottes bist du schon ein Ewiger, muss man sagen. Ein Ewiger. Du hast eine neue Identität. Und jedem, der eine neue Identität hat, wird man empfehlen, und in diesem Fall auch, wachse in deine neue Identität hinein. Lache viel, du hast guten Grund. Du hast den besten Grund, den es auf dieser Welt gibt. Lache viel. Freu dich über das neue Leben, das dir geschenkt ist. Und die Perspektive, dass dir nichts anhaben kann. Ja, Schmerz gibt's noch. Ja, Leid gibt's noch. Sehr wohl. Und das müssen wir und können wir ernst nehmen. Gerade deswegen, weil es nicht dabei bleibt. Weil wir die Perspektive haben, dass etwas anders wird. Dass etwas erfüllt wird, vollbracht wird. Ja? Vollkommen wird. Ja? Genieß die Perspektive, dass du nichts zu befürchten hast. Und lass los. Lass das Alte zurück. Wie sagte Paulus, auch von Freitag her, ich lasse zurück, was hinter mir liegt. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. So. Ja, lass das Alte zurück. Karl Barth, ein ganz großer Theologe des letzten Jahrhunderts, der hat gesagt, wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Und noch ein letztes, freu dich daran, dass Jesus dir nicht von der anderen Uferseite aus der Ewigkeit zuwinkt und sagt, ich warte auf dich, ein paar Jahre musst du noch, sondern der sagt, ich bin da, ich komme dir entgegen, ich bin da, ich bin bei euch, hat Jesus den Jüngern gesagt, ne? Ich bin bei euch, an jedem Tag, bis ans Ende dieser Welt, bis ans Ende deiner Tage bin ich da. Und wenn die rum sind, dann sei mal gespannt, was da alles noch kommt. Der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und du mit ihm. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, was für eine Verheißung. Wie gut, dass du deine Versprechen wahrgemacht hast, dass Gott sie an dir wahrgemacht hat. Deswegen können wir dich voll ernst nehmen. Sonst wärst du, was könnte man sonst von dir ernst nehmen? Aber so können wir dich ernst nehmen. Danke, dass ich auf dein Versprechen da zu sein, für uns zu sein, auf unserer Seite zu stehen, dass wir darauf stehen können. Das ist nicht nur ein kleiner Gedanke für besondere Momente, sondern darauf lässt es sich leben. Und wenn es sein muss, wenn es so sein wird, lässt es sich auch darauf sterben. Das ist das Fundament, das du sein willst. Du bist das fehlende Puzzlestück im Laufe dieser Weltgeschichte und auch im Laufe unseres Lebens. Du bist das letzte Puzzlestück. Danke, dass du bis zum heutigen Tag dafür zur Verfügung stehst, dich ganz in Anspruch nehmen zu dürfen. Auf deinen Versprechen, auf deinen Zusagen wirklich zu bauen. Und nicht zu denken, oh, vielleicht wird das ja was, vielleicht treffen die ein oder nicht. Du wirst zu deinen Zusagen stehen. Wie gut, wie gut. Danke für all das, was wir mitnehmen dürfen in diesen Tag, in diese Woche und weit darüber hinaus. Amen.